Herzlich willkommen zur 42. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind mein Kollege Niklas Schomburg. Hallo Niklas.
Moin.
Und ich, Jan-Philipp Wodke.
Zebra Formcheck.
Ja, es ist warm draußen.
Es ist warm draußen.
Aber wenn man auf den letzten Monat beim THW guckt, dann könnte einem eher so ein bisschen fröstelig werden, oder?
Gänsehaut, aber negativ irgendwie. Ja, also gruselig zwischendurch, muss man wirklich sagen. Es ist ja eine Menge passiert jetzt in den letzten Wochen seit dem letzten Podcast, wenn man das mal so rekapituliert, seit Mitte April, seit den Derby-Siegen gegen Flensburg, ne? 10 Wochen.
Kommt einem vor wie eine Ewigkeit.
Ja, gefühlt wie aus einer anderen Welt, ja. Ne? Danach irgendwie unentschieden gegen Leipzig, dann Hinspielnächste verloren, in Wetzlar verloren.
Deutlich in Wetzlar verloren.
Deutlich verloren. Nächste dann rausgekegelt, okay.
Das war aber auch schon Kraftakt hoch 10.
Ja.
Mit allen Schikanen.
Verloren gegen die Füchse. Und ja, man kann es ja sogar noch weiter drehen. Wenn man dann vorher den Sieg beim HSV ausklammert, dann hast du noch einen unentschiedenen Eisenach und verlorenen Melsungen dazu. Also miese Phase, ne?
Absolut, ja. Also wenn man frei nach Tabotoni sagen würde, ist Zebra spielen wie Wetter im April, ne?
Ja.
Aber wir haben leider schon Mai.
Ja. Das mit den Analogien ist so eine Sache, ne? Ich erinnere mich da gut an Harald Reinkind, der nach dem nächsten Spiel, was ja erfolgreich war sogar, nach dem Rückspiel dann sagte, also meine Wurfquote ist niedriger als die Außentemperatur draußen. Das beschreibt es tatsächlich ganz gut, diese Analogie.
Ja, da ist ordentlich Sand im Getriebe und es gibt sicherlich auch Gründe dafür, muss man ja ganz ehrlich sagen. Du kannst da ja auch ganz gut den Blick von außen drauf werfen, bist vielleicht nicht so vorgefärbt in gewissen Sachen. Man merkt schon, dass da auch relativ viel im Argen liegt, was die Breite im Kader anbetrifft. Ne? Also den Ausfall von Leistungsträgern kann der THW zwar in der Anzahl der Leute kompensieren. Das ist ja auch gar nicht so dramatisch. Da fallen im Endeffekt ja eigentlich nur 2 Leute im Moment aus. Das sind natürlich mit Emil Madsen und Elias Elassen Schipper-Gütu 2 Spieler, die natürlich enorm hohes Potenzial haben. Aber es sind eben halt auch nur 2 Spieler.
Ja.
Aber was hinten dran kommt, das ist eben halt, glaube ich, das ganz große Problem, dass aus diesen vermeintlichen Rollenspielern, die da sind, auf einmal Protagonisten geworden sind und die aber nicht mehr in der Lage sind, jede Woche 3x 60 Minuten Hauptrollen zu erfüllen, oder?
Ja, es ist natürlich auch, wenn man sich mal halb rechts jetzt anguckt zum Beispiel, da ist natürlich das mit Madsen reißt ein riesiges Loch. Ne? Das ist, Harald Reinkind kann das nicht füllen im Moment, der ja auch selbst schon unendlich viele Verletzungen hatte in der letzten Zeit, dann ja auf großes Turnier verzichtet hat, um fit zu werden, dann nachdem er eine ganze Saison ja irgendwie durchgespielt hat, da diese beiden Fersenoperationen hatte und so, das ist ja alles noch nicht allzu lange her und das wirkt sich schon aus. Ne? Und wenn du dann holst du jemanden wie Mo Abdelhak dazu als Lückenfüller und mehr ist ja aus ihm nicht geworden. Also er konnte das nicht wirklich, konnte Reinkind nicht wirklich entlasten. Ne? Und wenn du dann halt eine miese Phase hast, nicht hinkriegst, dann ist das ja so ein Teufelskreis, wo du irgendwann auch nicht mehr rauskommst. Ne?
Ja, das macht sich bemerkbar. Ne? Viele schreien da ja, ach, wieso gibt er dem nicht mal eine Chance, dem mal eine Chance. Aber im Endeffekt führt das ja zu noch mehr Verunsicherung im Prinzip. Ne? Also man hat das jetzt auch gesehen, gerade gestern, vorgestern beim BHC. Dann kommt ja Mo Abdelhak, hat 1-2 gute Aktionen und dann verfällt er wieder so in Trott und man sagt eigentlich schon, oh Gott sei Dank, er hat wenigstens die Bälle gefangen. Und das sollte man ja nicht über einen Spieler vom THW denken, theoretisch. Und man wird ihm da auch nicht wirklich gerecht. Aber es ist natürlich schwierig, so mitten in der Saison eine Rolle zu erfüllen, die so nicht vorgesehen war. Ne? Und das merkt man an allen Ecken und Enden. Es knirscht. Das sieht man bei Nikola Bielik, der sehr viel Last tragen muss. Aber dann auch wieder zwischendurch Wehwehchen hat. Das ist bei Domagoj Duvnjak so, der seine Rolle 10, 15 Minuten pro Halbzeit hervorragend erfüllen kann. Und man merkt, wenn dann so Minute 26 bis 30 in der Halbzeit anbricht und er vorher 25 Minuten gespielt hat, dann wird es auch weniger. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, sondern eigentlich müsste man ihn genau für diese Phase dann haben. Ne? Und das zieht sich jetzt wie so ein Schlauch durch die Spiele gegen Gegner, die vielleicht qualitativ nicht das Niveau haben, aber kämpferisch und mental ganz anders davor sind, während es für die Zebras fast in jedem Spiel um ganz andere Sachen geht, als um das blanke Ergebnis.
Ja, aber genau das ist der Punkt, ne? Also so gruselig das ist vom Spielerischen zwischendurch und auch Wurfquoten stimmen nicht und falsche Entscheidungen, wo du manchmal den Kopf schüttelst, ne? Was am allerschlimmsten ist, finde ich, dass die Mannschaft phasenweise sich emotional und auch hierarchisch komplett in Auflösung befindet. Ja. Das bröckelt komplett auseinander. Und das ist nämlich genau das, diese Mannschaften, Wetzlar ist sowieso vielleicht eine spezielle Geschichte mit dem DRW, aber
da hat man auch schon mit guten Mannschaften verloren.
Genau, das ist einfach irgendwie so, keine Ahnung, aber Eisenach ist so ein typisches Beispiel dann irgendwie, ne? Oder Leipzig war es vielleicht auch. Das ist, die schmeißen halt alles rein. Die wissen ganz genau, dass sie spielerisch limitiert sind im Vergleich zu den individuellen Klassen auf der Gegenseite da. Aber die hauen sich halt rein. Und die haben halt dieses Neudeutsch-Mindset, ne, dass sie da irgendwie dann alles bewegen müssen, um überhaupt eine Chance zu haben. Wissen natürlich auch aus der Vergangenheit, dass man inzwischen gegen den THW durchaus eine Chance hat.
Und das ist kommt tatsächlich dann auch ein Problem, dazu. Das haben auch die Spieler registriert, dass es keinen Gegner mehr gibt, der tatsächlich sagt, in Kiel wollen wir nur gut aussehen, sondern die fahren schon alle, vor allem auch nach Kiel, in Heimspielen ist ja eh nochmal was anderes, nach Kiel, um hier tatsächlich dann auch Zählbares mitzunehmen.
Ja. Und man hat halt das Gefühl, dass auch wenn es handballerisch nicht läuft und die Dinger nicht reingehen oder so, dass halt dieser Glaube daran, dieses einfach weitermachen, ne, dieses Ausblenden, dieses wirklich bedingungslos irgendwie, das ist nicht immer da. Und das bricht dann auseinander. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt.
Das sehe ich auch tatsächlich so. Man muss ganz ehrlich sagen, da fehlt dann auch einer, der dann womöglich die Verantwortung in diesen Phasen übernehmen kann. Domagoj Duvnjak ist das eben halt nicht mehr über 60 Minuten und das ist eben halt schwierig. So, man hat es dann tatsächlich in diesem Spiel gegen Eisenach ja gesehen, wo Elias dann nochmal wieder reinkam und das an sich riss, dann enorm viele Tore warf, aber eben halt dann auch die Rechnung dafür bezahlt hat, dass er seitdem dann ausfällt. Also es fehlt dieser, wie neudeutsch gesagte, Go-To-Guy im THW-Spiel. Der Go-To-Guy beim THW ist eigentlich im Moment die Abwehr. Und wenn die Abwehr nicht in ihr Spiel kommt, also sprich überhaupt erstmal steht, dann wird es halt schwierig im Moment für den THW. Das hat man jetzt auch gegen den BAC tatsächlich wieder gesehen. Da war der Rückzug in Ordnung. Sie haben sich vorne weniger Fehler als in den Vorspielen geleistet. Und dann stehen sie auch kompakt in der Abwehr. Dann kommen sie mit ihrem Mittelblock ins Verteidigen. Dann kannst du auch mit offensiven Halbpositionen ein bisschen dagegen halten. Und dann halten auch die Torhüter. So, und in den letzten Spielen davor war es eben halt häufig auch so, dass die Torhüter dann oft allein im 1 gegen 1 waren und nicht irgendwie auferzwungene Würfe parieren mussten. Und dementsprechend sind dann auch die Quoten dieses Torhüter-Duos, das ja auf dem Papier zum Zungeschnalzen ist, eher durchschnittlich.
Ja, war in manchen Spielen hätte man sich da vielleicht auch gewünscht, dass da mehr Impuls kommt, ne, von hinten, dass wir freie weggenommen werden, auch wenn du es nicht erwarten kannst, aber trotzdem hätte man sich das gewünscht. Ich finde, was über die letzten Wochen, Monate tatsächlich das Bezeichnendste irgendwie ist, ist, dass ein 18-jähriger A-Jugendlicher unbestreitbar mit großem Talent und großen Fähigkeiten ausgestattet, aber dass der, namentlich Rasmus Ankermann, diese Mannschaft tragen muss in ganz vielen Phasen, trägt die Mannschaft auf seinen Schultern, ist manchmal, das sage ich jetzt von außen betrachtet, derjenige, der als einziger mal was macht, wenn irgendwie was nicht funktioniert, der sich reinschmeißt, natürlich auch mit seiner Spielweise da ein bisschen Vorteile vielleicht hat, aber man hatte wirklich das Gefühl, er versucht da den Karren aus dem Dreck zu ziehen und alle anderen gucken irgendwie so ein bisschen teilnahmslos zu.
Ja, aber das so ein kann bisschen natürlich der Unerschrockene nicht sein. Unter den Verzagten.
Ja, genau. Und dieses Verzagen, das kann halt nicht sein. Das ist auch was man sich ankreiden lassen muss, dass man eine scheiß Phase hat, wo es mal nicht läuft, dass man Spiele verliert, alles okay. Ne? Aber die Art und Weise ist halt immer entscheidend. Und da fand ich, das war wirklich über einige Spiele schon krass.
Ja, das und den Turnaround müssen sie ja irgendwie kriegen. Das ist einfach so. Es gibt dieses Jahr noch was zu gewinnen. Und auch image-technisch passt es ja nicht zum THW, eine Serie zu haben, wo man von 6 oder 7 Spielen nur 1 oder 2 gewinnt. Das lässt sich nicht gut verkaufen. Und auf lange Sicht bröckelt dann eben halt nicht nur dieser Nimbus, der dieser Unbesiegbarkeit, sondern es bröckelt auch irgendwann der Nimbus, ein Spitzenteam zu sein. Und das ist natürlich das, was, fraglos dem THW nicht gut tun würde. Denn mit diesem Nimbus und mit dieser Aura und dem Image generierst du auch Geld.
Ja, ich meine, der Blick auf die Tabelle ist ja schon komisch. Also nicht nur Platz 5, sondern dass da halt hinterm Doppelpunkt irgendwas über 20 steht an Minuspunkten. Also das ist ja schon irgendwie merkwürdig. Und das zeigt einfach die Leistung auf dem Feld und auch die Tabelle. Und auch, ja, Final Four European League, okay, kann man vielleicht ein bisschen ausklammern, bedingt. Kommen wir vielleicht später noch zu, aber das zeigt einfach, dass der THW aktuell von europäischem Spitzenhandball ein Stück entfernt ist, ein ganzes Stück. Ja, ein ganzes Stück. Und dahingehend finde ich, es ist fast schon ein bisschen, fast ein bisschen zynisch, würde ich nicht sagen, aber es ist schon ein bisschen komisch, dass man sich irgendwie Gedanken macht, wie man denn noch Champions League spielen kann. Alles okay, aber wenn dir dann in jeder Woche beim THW gucken auf den entsprechenden Plattformen diese Werbung von der THW-Doku um die Ohren geknallt wird mit diesem Satz von Philipp Jicher, der immer rausgeschnitten ist, diese Organisation gehört in die Champions League, dann ist das vom Programmdirektor ganz schön hinterlistig, muss ich sagen.
Schon fast zynisch, ja.
Und das ist wirklich, da siehst du diesen Kontrast einfach, ne, der im Moment da ist, zwischen Anspruch, zwischen eigentlich ja auch Notwendigkeiten aus sportlicher, wie du gesagt hast, und auch wirtschaftlicher Natur, da in die Champions League zu kommen, aber trotzdem leistungsmäßig im Moment da eigentlich nichts zu suchen zu haben.
Nö, das muss man ganz klar und deutlich so benennen, wobei auch da ja wirklich ein Gap in der Liga ist, ne? Also wenn man sich anguckt, ist Magdeburg ja tatsächlich eigentlich die einzige Mannschaft, die wirklich pausenlos liefert und auch wenn die Plätze davor schon deutlich entfernt sind mit Flensburg und ja, Gummersbach muss man wieder ein bisschen anders bewerten, aber auch die patzen halt eigentlich zu häufig aktuell. Und selbst die Füchse Berlin sind jetzt auf einmal in der Lage, ein Heimspiel gegen Hannover nicht zu gewinnen. Also da sind, glaube ich, zwei Sachen, die aufeinandertreffen. Erstens, der THW hat an Dominanz sportlich verloren, um das durchzuziehen. Ich glaube, das Zweite ist eben halt, dass auch ganz viele Spieler nicht nur auf dem Zahnfleisch kriechen, sondern dass eben halt tatsächlich wirklich, und das ist ja auch das, was wir gegen die Abstiegskandidaten sehen, wirklich jede Mannschaft in der Bundesliga in der Lage ist, über 60 Minuten den Gegner zu fordern. Und es gibt eben halt nicht mehr diese Ausruhspiele zwischendrin, die es vielleicht früher gab. Und wenn du dann am Ende der Saison auf 53 Spiele kommst, dann geht irgendwann der Akku automatisch leer. Und wenn du dann nicht genug Breite im Kader hast, um diesen leer laufenden Akku wieder irgendwo aufzuladen, dann schlägt sich das natürlich katastrophal nieder.
Und das ist natürlich auch ein Teufelskreis, ne? Weil du hast diese Breite im Kader ja auch nicht, weil du jetzt 3 Jahre in Folge Champions League nicht hast, sagen wir mal. Also 2 auf jeden Fall. Aber das sind einfach Löcher im Etat, die dadurch kommen. Die Einnahmen sind einfach niedriger auf der zweiten Ebene. Das ist natürlich, ich fand, man konnte das so ein bisschen zwischen den Zeilen ja auch schon rauslesen aus der Verkündung des Büchner-Transfers. Ich habe den genauen Wortlaut jetzt leider gerade nicht präsent, aber es war so ein bisschen, erfüllt unsere neuen Anforderungen auf dieser Position. Konnte man durchaus so lesen, dass man diese Anforderungen aus finanziellen Gründen schlicht ein bisschen nach unten schrauben musste, im Vergleich zu Magnus Landin jetzt.
Da, gehaltstechnisch ist da bestimmt ein Downgrade erfolgt.
Ja, genau. Und das ist natürlich ein Teufelskreis, den du irgendwie durchbrechen musst. Dahingehend kann ich es natürlich verstehen, dass du nach jedem Strohhalm greifst, um wieder in die Champions League zurückzukehren, auch wenn es sportlich nicht reicht, nach den Qualifikationsregularien, die ja aber auch, naja.
Und tatsächlich ja selbst am Wochenende noch nicht zwingend einen Aufschluss über das geben, was, selbst nach Saisonende wissen wir noch nicht, was passiert, denn das Champions League Final Four kommt schließlich dann auch noch.
Das wäre ja aber auch nicht Handball, wenn man jetzt schon am Saisonende wüsste, ob man sich als so und so Vierter qualifiziert oder Gott bewahre, sogar schon vorher wüsste, wie Vierter man werden muss, um sich zu qualifizieren. Das wäre ja nichts.
Nee. Aber das Spannendste wäre tatsächlich in dieser Causa, wenn die MT Melsung das Final Four gewinnen sollte, ob sie diese Regel nicht vielleicht ganz schnell wieder einstampfen. Denn gefühlt wurde die ja doch nur für die SG Flensburg-Handewitt und den THW Kiel als Ausweg ins Champions League-Geschäft geschaffen.
Ja, das ist, ja, tatsächlich, das ist natürlich, ja. Ich meine, der EHF und vor allen Dingen noch viel doller, IHF, mit Blick auf die nächste WM lassen sich ja schon alles offen mit diesen Wildcards. Da müsste man sich im Fußball mal vorstellen, wenn man sagt, hier also die Qualifikation, ja, aber zwei, die bestimmen wir so. Den Aufschrei möchte ich gern hören. Im Handball, aber auch in anderen Sportarten, Basketball zum Beispiel, ist das gang und gäbe. Das ist auch okay, da hast du Flexibilität, um sowas zu machen. Da geht es ja auch um Vermarktung und Reichweite in gewissen Märkten und so, alles okay. Aber das ist ja manchmal bei dieser Champions League, es steht ja sogar ein Passus da drin, dass die Wildcard muss ja nicht mal an einen europäischen Verein vergeben werden. Also das finde ich ja schon irgendwie Banane, aber gut.
Saudi-Arabien oder
ja, Katar, genau, man Größe, hat ja. Ja, man hat ja diese, man hat ja gleich diese Länder im Hinterkopf, ne, wenn es da sowas passiert. Aber das ist ja wie Australien beim Eurovision Song Contest, ne? Also alles ist möglich, im Handball sowieso.
So weit downgraded werden wir hoffentlich im Handball nicht, wie beim ESC, ja. Dann sollte sich Deutschland auch ganz schnell aus den Wettbewerben zurückziehen.
Ja. Oh Gottes Willen, ja. Nee, genau. Also ich kann, man muss diesen Teufelskreis aus fehlenden Einnahmen, dadurch schlechterem Kader, um das mal so ganz zu vereinfachen, so einfach natürlich dann in die Details nicht, aber das ist schon ein bisschen, geht das, ist so eine Abwärtsspirale, dem muss man irgendwie versuchen rauszukommen. Sportlich war in dieser Saison das nicht so, dass man da die Hoffnung hatte, da irgendwie rauszukommen. Jetzt greift man dann nach diesem einen Turnier, das, wo alles möglich ist, das ist so. Und dann ist es auch, dann es wäre natürlich unglaublich wichtig. Champions League wäre unglaublich wichtig, um das wieder, sich selbst da wieder ein bisschen nach oben zu ziehen. Ja.
Aber man müsste dann natürlich auch wieder nach anderen Sachen greifen, ne? Dann die Champions League Vorrunde spielst du ihm halt auch nicht auf eine Arschbacke, ja, ab. Sprich, richtig. Der Kader müsste dann auch natürlich wieder leistungsfähiger für noch eine Mehrzahl an Spielen sein.
Ja, du musst da vielleicht dann auch in Vorkasse treten, ne? Was das angeht. Du kannst natürlich damit rechnen, dass jetzt ein Heimspiel gegen West Brem mehr in die Halle lockt als BSV Bern, ohne den Schweizern da zu nahe treten zu wollen, oder haben wir auch andere Clubs, die einfach nicht so ziehen, muss man sagen. Da geht es vielleicht dann auch wieder in die Richtung. Aber vielleicht muss man da vorher auch was in die Hand nehmen, was man erst hinterher wieder erwirtschaftet. Das wissen die Experten in den Gremien besser als ich, wie das funktionieren kann.
Ja, das wird auf jeden Fall eine große Aufgabe, auch im Umfeld des THWs das Ganze irgendwie in gesunde Bahnen zu lenken. Da sind viele Leute gefragt und vielleicht lässt man uns dann auch irgendwann mal teilhaben, wie, ja, das denn funktionieren soll. Das wird sicherlich spannend. Ja, das ist der aktuelle Stand. Den Blick nach vorne wagen wir vielleicht etwas später noch.
Ja.
Vielleicht, um diesen ersten Block abzuschließen, küren wir vielleicht Vergangenes, also das
Zebra des Monats.
Ich weiß nicht, möchtest du anfangen, Niklas?
Ja, ich habe es ja schon ein bisschen gesagt, glaube ich, ne? Also für mich führt da tatsächlich jetzt in der Zeit kein Weg an Rasmus Ankermann vorbei. Was auch immer ein bisschen mit der Befürchtung verbunden ist, finde ich, die man hat, dass man so ein bisschen, ja, dass, man hat ein bisschen Angst, dass er womöglich verheizt wird, jetzt nicht aktiv vom THW, so will ich das nicht sagen, ne? Aber dass er ein bisschen viel auf sich lastet tatsächlich, auf sich lädt, weil einfach niemand anders in die Bresche springt. Und er ist halt da und ja, also hat einen super Job gemacht, allerhöchsten Respekt davor, auch wirklich den Laden geschmissen und dann ja in der Crunch-Time der U19 auch noch, Playoffs, da dann bei zwei Spiele in der Woche, zwei Finals und dann auch noch Profis sozusagen in beiden Teams da irgendwie als Leader auf einmal. In der A-Jugend war das klar, aber bei den Profis dann auch auf einmal und deswegen, ja, führt da keinen Weg dran vorbei. Hab kurz einen gedanklichen Schlenker zu Lukas Zerbe gemacht, wo ich finde, dass der sich einfach sehr gut entwickelt hat, sehr stabil geworden ist, jetzt auf dem Feld zum Beispiel. Sein Gegenstoß, finde ich, ist unglaublich stark, aber auch in seiner Ausstrahlung und in seinem Standing, glaube ich, so gefühlt nochmal so einen Schritt gemacht hat.
Er hat tatsächlich auch so ein bisschen die Nummer-1-Position bezogen da, ne? Das war lange, ja, Zeit immer mit Benze Imre, ja, ein ausgeglichenes Team. So die Spielanteile auch in der Wichtigkeit der Spiele generiert mittlerweile Lukas Zerbe für sich. Das ist zweifelsohne im Gesamtblick sowieso, ja, einer, der sich dieses Jahr nicht allzu viel vorwerfen darf.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem bleibe ich bei Rassi.
Ich wäre tatsächlich auch bei Rassi gelandet. Du hast das gerade eben schon angesprochen. Es ist Erstens, weil eben halt tatsächlich sonst auch keiner auf sich aufmerksam gemacht hat, aber das sollte ja nicht das Kriterium für eine Nominierung sein. Nein, er ist tatsächlich, gerade diese Woche, die du angesprochen hast, dass er körperlich, mental, glaube ich, extrem über sich hinausgewachsen. Ich meine, er hat Freitagabend, glaube ich, das erste U19-Spiel gemacht, hat dann Samstagabend in Wetzlar gespielt, musste dann Dienstag in Nasice spielen, hat dann, glaube ich, am
wieder Freitag, ne? Dann das
Nee, ich glaube, dann hat Nee, das ist eine falsche Reihenfolge, glaube ich. anders war's. Ich glaube, er hat Freitag genau, und dann hat er Wetzlar auswärts gespielt und dann hat er das Finale am Sonntag hier in Kiel gespielt, vor dieser Rekordkulisse.
Stimmt, das war Sonntag, ja, richtig.
Vor 4.190 Zuschauern. Ja. Und da hat er schon sehr viel Last in diesen Spielen getragen. Gerade im Wetzlar am Abend vorher, wo dann wirklich der Totalausfall bei im gesamten Kieler Rückraum war und er, wie du schon sagtest, der Einzige war, der Verantwortung übernommen hat, der pausenlos ins 1-gegen-1 marschiert ist. Aber er ist eben halt der dieses Mindset hat, gnadenlos weiterzuspielen und auch spielen zu wollen. Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was er ausstrahlt, was andere nicht ausstrahlen. Er hat richtig Bock.
Mhm.
Also der stellt sich gar nicht die Frage, ob er von da nach da reist, sondern er sagt, ich will da spielen und ich will da spielen. Ist doch logisch.
Das ist natürlich auch eine Unbekümmertheit, die er sich erlauben kann, muss man auch dazu sagen, weil es erwartet ja keiner von ihm was. Das ist bei anderen vielleicht anders. Da ist der Druck auch nochmal höher, ne? Weil die genau um die Bedeutung auch dieses Vereins und dieser Mannschaft wissen. Würde ich jetzt nicht sagen, dass Rasmus Ankermann das nicht weiß, aber der ist einfach nicht, ist vielleicht nicht in dieser Drucksituation, weil wirklich von ihm wenig erwartet wird. Aber trotzdem gebe ich dir recht, also das, wie er sich da reingehauen hat, und das würde ich bei anderen auch gerne sehen.
Und er hat es überlebt, das muss man ja auch sagen, weil ich glaube tatsächlich, das wäre der nächste Vorwurf, der gekommen wäre. Ja. Hätte er sich irgendwie in dieser Woche eine Verletzung zugezogen, hätte jeder gesagt, ey, wie bekloppt ist denn der THW Kiel? Was machen sie mit dem jungen Spieler? Die lassen den innerhalb von 10 Tagen auf 5 verschiedenen Hochzeiten tanzen. Ist doch vorprogrammiert, dass der sich dann auch verletzt. Und dann habt ihr den auch nicht mal mehr. Also Gott sei Dank hat der Junge das überstanden. Hat eben halt auch Spaß daran gehabt. Dementsprechend, auch für mich eindeutig das Zebra des Monats in einem sehr tristen April, Mai beginnen, wie auch immer. Aber du hast es gerade eben schon angesprochen und das ist vielleicht so den Blick über den
Tellerrand.
Der Zebras, den wir dann vielleicht nochmal wagen müssen, das ist das, was wirklich Spaß gemacht hat letzten Monat. Die Jugendarbeit des THWs, beziehungsweise die Früchte der Jugendarbeit.
Ja.
Deutscher Vizemeister in der U19, in der U17, mit sehr vielen Hoffnungsträgern, ob das dann irgendwann immer für den Bundesliga-Kader reicht, dahingestellt, aber das ist ein Signal, was der THW aussendet aktuell.
Das, genau, hat für mich zwei Facetten, diese Geschichte. Die erste ist, dass in dieser Misere, in dieser Melange aus schlechten Nachrichten und Ergebnissen der Profis und dieser Krise, diesem Unmut, dass man richtig gemerkt hat, wie sich viele Fans an diese Erfolge geklammert haben. Ne? Da endlich mal wieder ein Grund, um richtig mitzufiebern.
Wir können doch noch deutscher Meister.
Ja, Freude zu empfinden. Ja, einfach so Freude zu empfinden und mit dabei zu sein. Ne? Weil auch das muss man ja sagen, nicht nur durch die Ergebnisse, sondern auch durch das, wie sie zustande kommen, geht bei den jetzt nicht ganz 100% Hardcore-Fans vielleicht so ein bisschen was verloren in Sachen Mitfiebern und so, ne? Da denkt man, oh, nicht schon wieder, so, ne? Und da war jetzt einfach, die Jugend war Ablenkung für die Misere und das wird denen überhaupt nicht gerecht, ne? Aber das war so ein bisschen Jungzebra-Safari als Eskapismus-Strategie. Das hat man richtig gemerkt, wie das aufgesaugt wurde, dass da was ist.
Ja, auch wenn das Marketing natürlich da zugeschlagen hat, aber 4.190 Leute musst du eben halt auch erstmal motivieren, an einem Sonntagnachmittag dann in die Halle zu kommen und den Jungs da beizustehen.
Also ne? ich muss sagen, ich war selbst da mit meiner Familie, mit meinen Kindern, das war toll. Das war ein tolles Erlebnis. Ostseehalle Handball ist immer toll, aber das war wirklich einfach cool, hat Spaß gemacht, schön zu sehen, dass denen auch dieser Respekt und diese Anerkennung und so zuteil wird, dass sie da Großes geschafft haben, dass sie sich dieses Spiel verdient haben, was sie dann am Ende deutlich verloren haben, was sie vielleicht gar nicht hätten müssen, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist, haben sich super präsentiert, war ein bisschen Es hätte noch mehr Stimmung sein können, wenn es nicht diese erneuten Probleme mit dieser Hallenuhr gegeben hätte, die Vermaledeiten, die es ja im Derby gegen Flensburg auch schon mal gab. Da war es ja immerhin so, da war ja Kamera-Equipment und so da auch für die Übertragung. Da konnte ja dann die Kamera, die Anzeige, die alte Anzeige, sag ich mal, das Ersatzding konnte abgefilmt werden oben auf dem Würfel. Das war jetzt nicht der Fall, was dann dazu führte, dass die dass Maschine der Hallensprecher immer die Zeit ansagte, wie lange es jetzt ist und wie es jetzt steht und so, weil das nicht alle gesehen haben. Ja, genau. Übrigens auch so ein bisschen wie in der Relegation in Paderborn, jetzt Paderborn-Wolfsburg Fußball, wo ja auch die Anzeigetafel in der Verlängerung schlapp machte, weil sie das nicht gewohnt war
offensichtlich. Aber da hätte ja auch sein können, dass das gezielte Aktion war, um den Gegner ein bisschen...
Jedenfalls gab es eine große Pause, als dann versucht wurde, das zu reparieren, und dann kam die Ersatztafel da und dann ging es erstmal weiter, dann ging es doch nicht, dann kam die wieder und das waren irgendwie so 25 Minuten, 20 Minuten gefühlt jetzt. Und das hat so ein bisschen die Stimmung gekillt, weil da war gerade der THW wirklich dran wieder. Magdeburg war vorne vorher und da waren sie wieder dran. Und da war die Halle das erste Mal so richtig on fire und dann wurde das so komplett ausgebremst. Das war ein bisschen schade, aber es ist total schön zu sehen. Auch dann ja die U17 in Altenholz, auch mega. Also echt Respekt davor. Und das ist das Zweite, erstens, also das Sportliche und die Perspektive. Man weiß natürlich nicht, wie das jetzt weitergeht. Man hat ja aber schon mit Ankermann oder mit Jonas Rover Leute, die bei den Profis mit dabei sind. Jetzt mit Tobias Dengler kommt einer dazu im Sommer.
Und da gibt es noch einen Torwart, der in der U17 spielt, der nachsteht und noch ein bisschen jünger ist. Ja.
Ganz genau. Also da, man hat ja die Hoffnung, dass die Durchlässigkeit ein bisschen erhöht wird, die beim THW ja über Jahrzehnte quasi gar nicht da war.
Auch das ist dann wieder ein Produkt der Misere oben womöglich. Vielleicht, dass man eben halt sagt, okay, wir können uns auf den Positionen 15 bis 18 keine Spitzenverdiener mehr leisten, sondern geben da tatsächlich der Jugend eine ernsthafte Chance. Mhm. Wie gesagt, Rasmus Ankermann hat zugegriffen, Johann Rowe hat das schon in Teilen angedeutet, dass das bei ihm auch faktisch in diese Richtung geht. Nicht umsonst ist er auch mittlerweile U20-Nationalspieler und mit Julius Eisend ist da ein Riesentalent, was noch B-Jugend spielen darf, kann. Ähnliche Doppelbelastung hingelegt hat wie Rasmus Ankermann, nur dass er eben halt zwischen B- und A-Jugend hin und her switchte und den beiden Torhütern und auch einem Rückraum-Rechtsspieler mit Kjell Suhr, der auch beide Mannschaften bespielt hat, B- und A-Jugend. Also da ist schon tatsächlich Talent vorhanden. Ob es dann tatsächlich immer für den THW und die Ansprüche des THWs nachher in der Bundesliga genügt, ist dann fraglich, aber es sind auf jeden Fall alle Spieler, die man höchstwahrscheinlich irgendwann im Bundesliga-Handball sehen wird.
Ja. Ja, also da Janis Faust jetzt zum Beispiel ist ja auch so ein Beispiel, ne? Denn hier ausgebildet, die ersten Sporen sich verdient, dann das aufgrund der Perspektive woanders hingegangen und jetzt bist du auf einmal dann in der Situation, dass du sagst, du holst ihn wieder. Also das, so kann es ja auch gehen, ne? Die Wege sind ja nicht immer gerade. Und wenn du hier Bundesliga-Handballer ausbildest, dann ist es ja erstmal was Gutes, dass das wirklich funktioniert, dass deine Jugendarbeit funktioniert, dass du dann auch darauf zugreifen kannst, wenn du den Bedarf hast und da Potenziale siehst. Also muss ja nicht gleich wie bei den Füchsen sein, ne? Diese Quote, das erwarte ich ja gar nicht. Aber ein bisschen was in die Richtung wäre vielleicht schon mal was.
Du entwickelst eine richtige Strahlkraft da zumindest. Also auch wenn du damit Leute im Norden holen möchtest, dann funktioniert das natürlich über die Erfolge der jüngsten Vergangenheit. Und das sieht man ja auch bei den Füchsen Berlin oder Magdeburg oder auch Rhein-Neckar-Löwen, wo schon lange gute Nachwuchsarbeit gemacht wird. Wenn da mal ein schlechtes Jahr dabei ist, dann zahlt sich das nicht so negativ aus, als wenn du nur einmal einen Ausreißer nach oben hast. Und das ist eben halt tatsächlich, beim THW wird da immer so die Arbeit strukturiert, dass es langfristig ganz gut, glaube ich, aussieht, weil sie auch, glaube ich, kompetente Trainer in dem Nachwuchsbereich haben, die durchaus noch sehr jung sind und sehr facettenreich trainieren und spielen lassen. Und das hat ja auch die U19 tatsächlich fast parademäßig dann in diesen Spielen gemacht, dass sie sehr variabel zwischen viertem Rückraumspieler, Zweikreis, 7-6, so und so gespielt hat, immer Tempo. Und da sind schon viele Anlagen dabei. Das muss man natürlich erstmal im Herrenhandball umsetzen können, aber die Spieler werden auf jeden Fall gut ausgebildet.
Ja.
Und das ist ein Hoffnungsschimmer in dieser Zeit.
Das Gefühl habe ich auch. Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich cool. Das hat Spaß gemacht. Die dürfen auch alle stolz drauf sein, was sie geleistet haben da in der Zeit. Und absolut. Hat Spaß. Kann ich mich nur wiederholen. Hat sehr Spaß gemacht und Freude und gerne wieder. Gerne, wie du sagst, nicht nur ein Ausreißer nach oben.
Nö, das aber tatsächlich deutet sich ja zumindest an, dass die jetzige U17 auch nächstes Jahr die U19 weiterhin stark
halten. Und du siehst ja auch, da sind ja auch ne U19-WM-Titel, U17-WM-Titel, da sind ja auch Kieler dabei. Ne? Also das ist jetzt nicht nur hier ein Zufallsprodukt und ein Jahr hoch, sondern die sind auch im DHB ja schon mit da drin, kriegen da ja auch nochmal auf den Lehrgängen dann den nächsten Push sozusagen. Also sieht gut aus.
Ja, und da hat dann auch die European League vielleicht wieder geholfen teilweise, wenn wir vielleicht schon den Schwenk drüber machen. Denn da durften dann tatsächlich ja auch die Youngster ein bisschen mehr Spielpraxis sammeln bei den Profis. Nichtsdestotrotz, European League wollen wir nicht mehr. Also schon lieber European League als gar nichts, aber eigentlich soll es die Champions League sein. Ich denke, da können wir tatsächlich dann jetzt nochmal Richtung Final Four blicken. Mal gucken, was da nächstes Wochenende für den THW auf dem Spiel steht.
Glaskugel.
Es ist, wie gesagt, es gibt die Konstellation, dass der European League-Sieger sich für die Champions League qualifizieren könnte, unter der Voraussetzung, dass der Champions League-Sieger nicht aus Deutschland käme und gleichzeitig schlechter als Platz 2 im Endklassement der Bundesliga einlaufen würde. Sprich, die Füchse Berlin sind da das Zünglein an der Waage, Magdeburg spielt da keine Rolle mehr, die sind als deutscher Meister fix qualifiziert. Wenn Magdeburg die Champions League gewinnt, geht der European League-Sieger, so aus Deutschland kommen sollte, in die Champions League. Die Füchse Berlin sind das große Zünglein. Die können sowohl noch Vizemeister werden, als auch die Champions League gewinnen. Im Moment sieht das ganz gut mit der Vizemeisterschaft aus.
Ja.
Und dann kommt das große Fragezeichen, was passiert dann? Oder wer dieser Teams gewinnt die European League und könnte sich so auf diesem Wege qualifizieren, sind alles so ein bisschen nicht Fisch und Fleisch Kandidaten aktuell.
Nee, ja, es ist, und das ist ja, also lustigerweise ja genau das gleiche Final Four wie im vergangenen Jahr mit genau den gleichen Paarungen.
Ja.
Das
hätten sich mal was Neues ausdenken
irgendwie
können,
lustig,
oder?
Ja, weiß ich auch nicht, am gleichen Ort, nur ein Jahr später. Und dann ist es ja, es ist ein Treffen unter Bekannten, ne? Also Montpellier und THW waren in der Gruppenphase zusammen,
haben, wie gesagt, schon
letztes Jahr gespielt. Genau, Flensburg-Melsungen durch die Bundesliga sowieso, Flensburg ja auch noch in der Hauptrunde in der European League, also da weiß man, was man kriegt.
Ja, und das macht es einerseits interessanter und andererseits für den THW, glaube ich, noch deutlich schwerer, denn mal abgesehen von Melsungen waren die jüngsten Ergebnisse gegen Montpellier und Flensburg ja sehr, sehr gut aus Kieler Sicht. Mhm. Auf den sollte man sich nicht ausruhen, tunlichst.
Ja, um Gottes Willen, nein. Also das ist natürlich, ein Final Four ist ja sowieso mal was. Das ist ein Spiel. Es sind zwei Spiele, aber es ist womöglich ein erstmal entscheidendes. Es ist wirklich, du willst diesen Titel holen, du hast aber erstmal ein Spiel vor der Brust, wo du wirklich alles andere ausblenden musst, alles, was vorher war, alles, was danach kommt. Und da kann einfach alles passieren. Wenn die Tagesform nicht stimmt, dann kannst du da als der Top-Favorit anreisen und dann passiert da gar nichts. Also West Brem in der Champions League ist so ein Kandidat für sowas immer gewesen. Also,
der THW hat letztes Jahr selbst Tor gemacht, ne?
Ja, also, genau.
Gegen Montpellier.
Im Prinzip auch das,
schon vom Nordderby im Finale.
Ja, ja.
Und Punkt aus, am Samstag war Schluss für den THW, zumindest was die Titelambitionen anbetraf. Und jetzt also, ist ganz früher Anwurf, 12.30 Uhr, mal gucken, ob da alle rechtzeitig aus dem Bett
kommen. Das kommt auch dazu, das ist ja die alte Bundesliga-Sonntags-Anwurfzeit, ne, die es zwischendurch mal gab. Ich erinnere mich da an Auswärtsspiele Sonntagmittag in Ludwigshafen und solche Geschichten.
Gut für den Andruck von Zeitung.
Das stimmt. Wir haben damit aber nichts zu tun.
Nein, wir spielen ja auch Samstag und Sonntag gibt es noch keine Kindernachrichten.
Genau. Nee, also da kann natürlich alles passieren und dass der THW in der Lage ist, in wichtigen Spielen Kräfte zu mobilisieren und das wirklich abzurufen, zu zeigen, dass sie immer noch ein Handballschwergewicht sind, da, das glaube ich schon, das ist so. Ob das jetzt in dieser Situation gerade so leicht abrufbar ist, wage ich zu bezweifeln. Lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Es braucht, haben wir vorher schon ganz am Anfang gesagt, ne, es braucht Willen und es braucht Konzentration. Ich glaube, Konzentration ist das Allerwichtigste. Scheuklappen. Zebras mit Scheuklappen. Das ist das, was was du haben musst, alles ausblenden, nicht nur in der Halle, links, rechts, oben, unten, alles, was bisher war, alles, was auf dem Spiel steht, alles andere als das, was auf der Platte passiert. Das ist sportpsychologisch eine Riesenherausforderung. Der THW arbeitet ja sportpsychologisch im Vorwege, darum wird es gehen und in Hamburg dann wird es darum gehen und dann geht alles. Aber das ist unglaublich schwer.
Ich glaube auch, das ist tatsächlich eine Frage des Kopfes, wie du da rangehst, ob du mit dem Druck umgehen kannst, denn die wissen, du sagst, alles ausblenden, ist schwierig, wenn du weißt, dass vieles da dran hängt. Und ich glaube, es hängt maßgeblich davon ab, wie du in dieses Spiel kommst. Wahrscheinlich weißt du nach 10 Minuten, ob da was geht. Und das trägt dann womöglich auch fürs Wochenende. Wenn du da einen guten Fuß ins Turnier kriegst, dann hast du womöglich den Vorteil, dass du das frühere Halbfinale hattest, ein bisschen mehr Regeneration, kannst dir dann genüsslich aussuchen, gegen wen du dann womöglich am nächsten Tag spielen könntest. Aber es zählt nur der Samstag. Alles andere ist Zugabe. Nicht was die Champions League anbetrifft, aber wer da schon weiter guckt als den Samstag, der wird, glaube ich, eines Besseren belehrt. Und dafür ist Montpellier eben halt auch nicht das Montpellier, was sie in der Zwischenrunde gespielt haben. Da war das erschreckend, was Montpellier gespielt hat. Da hat man sich schon gefragt, okay, was machen die hier? Und sind die eigentlich in der European League noch richtig aufgehoben? Ich glaube, jetzt kriegt man eine ganz andere Mannschaft. Das sind alles gestandene Profis, Topspieler dabei, die jetzt auch mit einem Erfolgserlebnis kommen. Montpellier hat gerade den französischen Pokal gewonnen. Die wissen zumindest schon mal, wie man sowas gewinnt. Und ich glaube, da wird der THW wirklich sich ganz, ganz arg am Riemen reißen müssen, um dann erfolgreich zu sein. Vielleicht hat Montpellier tatsächlich den emotionalen Vorteil, dass keiner was von ihnen erwartet. Die haben wahrscheinlich am wenigsten Druck da von allen Mannschaften und die ganzen deutschen Teams sind eigentlich angeschlagen. Die SG Flensburg-Handewitt hat sie jetzt auch doppelt erwischt.
Ja.
Der Champions-League-Platz über die Bundesliga ist so gut wie weg. Auf einmal fahren die nicht mit einer komfortablen Situation zwei Wege in die Champions League zu finden oder zu haben nach Hamburg, sondern es gibt auch nur diesen einen.
Stimmt.
Mal gucken, wie da der Druck lähmt.
Ja, auch vor allen Dingen, weil jetzt ja vor allen Dingen die Niederlage jetzt einfach sehr überraschend und unerwartet, nicht eingeplant ist. Ne? Also vorher, du hast ja dann da Magdeburg, okay. Am Rande einer Niederlage, das kannst du verlieren. Also das kann man vielleicht auch nochmal betonen. Das einzige Spiel, das Magdeburg in dieser Saison verloren hat, war in Kiel. Also das zeigt auch wieder, der THW ist in der Lage, in diesen Topspielen das zu mobilisieren. Ne? Das glaube ich auch. Bei Flensburg hat man in den Derbys, fand ich, auch schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die im Kleinen das haben, was der THW im Großen hat. Die kriegen 2-3 vor den Latz aus irgendwelchen Gründen und dann bröckelt das auseinander. Die fand ich erschreckend schwach in den Spielen gegen den THW und erschreckend wehrlos.
Auch denen fehlt im Grunde genommen bei einer hohen Spieldichte die tiefe Breite im Kader. Mhm. Also da ist eben halt auch die Nummer 2 eine Nummer 2, die 10, 15 Minuten spielen soll, aber nicht ein Spiel tragen soll. Und das merken die sofort, wenn Marco Grigic oder Simon Pütlik nicht funktionieren. Dann hast du einen mit Lasse Möller, der sehr von seinen Emotionen lebt, gegen die THW immer gut spielt.
Ja.
Aber so das dahinter fehlt eben halt. Mhm. Und da sind dann eben halt auch wenig Entscheidungsspieler. Und die Verantwortung wird auf wenigen Schultern getragen. Und dementsprechend ist das tatsächlich spannend zu sehen, wie diese ganzen angeschlagenen Mannschaften, auch Melsung ist ja ein angeschlagenes Team.
Melsung ist ja sowieso, macht ja sowieso immer das, was du nicht erwartest.
Im Prinzip. Aber bei Final Four ziemlich konstant den Titel nicht gewinnen. Aber ja, genau. Also das ist tatsächlich interessant, auch wie diese Mannschaften mit 2 Spielen in 2 Tagen umgehen werden. Also die sie ja alle bestreiten, so oder so.
Ja, ja.
Und Platz 3 wird gespielt. Also dementsprechend ist das tatsächlich eine heiße Nummer. Wer gewinnt denn das Ding?
Boah. Ja, kann ich dir nicht sagen. Also kann ich dir im Moment wirklich nicht sagen. Ich glaube, jetzt geht's wieder los. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, weil genau die Lage ist ja so. Es ist irgendwie, alle sind sind irgendwie nicht auf dem, also es ist nicht das, das ist das Saison-Highlight und es ist ganz, es muss ganz vieles retten für viele Teams. Vielleicht bis auf Montpellier alle deutsche Teams, aber ganz besonders für den THW und für Flensburg dann, wenn es um die Champions League geht. Aber man hat das Gefühl, die Leistung ist halt einfach nicht auf dem Saisonhöhepunkt. Egal wie das Niveau der Saison insgesamt ist, aber auch beim THW ist sie nicht auf dem Saisonhöhepunkt. Ja? Und da, deswegen ist das echt für mich ein bisschen Lotterie-Tagesform. Ich glaube, jeder, der da ist, könnte theoretisch dieses Ding gewinnen. Grundsätzlich ist der THW dazu in der Lage. Die Spieler haben ausreichend Klasse, das ist überhaupt keine Frage. Ob du das jetzt so abrufen kannst, ich weiß nicht.
Also Wettfavorit ist der THW mit Sicherheit nicht. Ich glaube, dass es die SG Flensburg-Handewitt wird, wobei die Quoten wahrscheinlich seit dem letzten Wochenende ein bisschen runtergegangen sind.
Ganz schwer, ganz schwer. Also vielleicht fällt Melsung gefühlt so ein bisschen ab tatsächlich im Vergleich zu den anderen dreien, aber ja, ich weiß nicht. Mache ich mir jetzt unbeliebt? Ich glaube, ich gehe mit Montpellier.
Ich wollte sagen, und dann Finale Montpellier-Melsung und das kleine Derby, das große Derby im Spielplatz 3.
Ja. Nein. Ich gehe mit Montpellier und freue mich diebisch, wenn der THW das Halbfinale gewinnt. Wollen wir es so machen?
Dann hieße im gleichen Falle ja auch, dass der THW dann wahrscheinlich das Finale gewinnt.
Ja, das ist dann auch in Ordnung. Ja. Aber das, dann ist für mich mein Tipp gleich weg am ersten Tag und das ist für mich völlig okay.
Da ich kann damit auch wunderbar leben, dass der Druck auf dem Sonntag liegt.
Ja, genau.
Also, nein, es ist ich glaube, es täte dieser Organisation wahrscheinlich sehr gut, wenn sie tatsächlich das European League Final Four gewinnen könnte.
Ja, das ist ja keine Frage. Also natürlich tut das gut, dass es wäre nicht nur Balsam für die Seele, sondern wäre auch ein Zeichen, dass man es immer noch kann, auch an sich selbst. Obwohl du natürlich darf auch einen European League Sieg diese Saison nicht überstrahlen. Das Teil der Analyse muss das sein im Sommer, ne? Die dann kommt nach der Saisonende, ob du das Champions League spielst nächstes Jahr oder nicht. Du kannst dann sagen, bist du mit einem blauen Auge vielleicht da davongekommen und reingekommen. Aber natürlich ist die Situation in der Mannschaft und vor allem in der Bundesliga so auch durch einen European League Sieg nicht wegzudiskutieren.
Nein, es würde tatsächlich helfen, einen im Sommer den Umbruch besser zu gestalten. Ne? Nicht, dass schon ganz viele neue Spieler, obwohl sie nichts dazu getan haben, mit einem gewissen Rucksack starten müssen. Also ich glaube, das täte gerade Julian Kester und Dom Markurz sehr, sehr gut, wenn da nicht schon von Anfang an irgendwie so eine negative Schwingung im Raum stehen würde, so nach dem Motto, oh, läuft gar nicht mehr und was weiß ich nicht, sondern dass es da tatsächlich so einen kleinen Push vorab geben würde, dass man gut in die Saison starten kann. Das würde, glaube ich, die Arbeit gerade für die Neuen deutlich einfacher machen. Denn von denen wird sehr viel erwartet werden.
Ja.
Und das wissen wir auch, ist nicht auf Knopfdruck zu erledigen, sondern das hängt auch viel von einer Emotion in der Mannschaft an. Und wenn die erstmal mit hängenden Köpfen in die Saison startet, dann wird das, glaube ich, nicht unbedingt einfacher.
Nee, einfacher wird es nicht, das stimmt. Aber also man kann schon mit gewissem Optimismus dahin gucken, glaube ich. Also vor allen Dingen hast du angesprochen, Köster, Markurz, du hast dann eine komplette Sommervorbereitung mit einem gesunden Perez de Vargas, kommt auch noch irgendwie mit dazu, so ne, in der Nachbereitung seiner langen Verletzung.
Das gleiche gilt ja für Hendrik Pekela. Das
richtig.
Ist, muss man ja alles immer im Rückblick dieser Saison sagen, dass relativ viele Spieler entweder schon mit Verletzungen in die Saison gestartet sind oder aus Verletzungen während der Saison kamen. Und dann immer ziemlich schnell von 0 auf 100 hochfahren mussten, weil die personelle Decke es eben halt so erfordert hat.
Ja, das stimmt. Also ja, aber das ist wahrscheinlich was für die Folge hier nach dem Saisonende. Ne?
Jetzt
werden die Weichen gestellt.
Genau.
Ne? Das ist richtig. Das ist richtig. Und die mit European League Titel und Champions League Quali täte man sich natürlich leichter. Trotzdem hoffe ich, dass auch in dem Fall die Analyse nicht schonungsloser würde, sondern dass man das einfach mit einbezieht. Es wäre, wir haben es gesagt, unglaublich wichtig, allein schon aus wirtschaftlicher Sicht, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Also, no pressure, ich habe es gesagt, darauf wird es ankommen, das auszublenden. Der Druck ist unfassbar groß.
Ist er. Also man muss auch ehrlich sein und das ist eben halt der Anspruch, des THWs muss ein anderer sein, als er aktuell sportlich sich darstellt.
Und trotzdem habe ich Hoffnung, dass man da rauskommt. Das gehört auch dazu. Wir können ja viel darüber das analysieren und meckern und uns beschweren und das, da stehe ich auch zu allem. Und trotzdem glaube ich auf der anderen Seite auch, dass es möglich ist, da wieder rauszukommen.
Erfolg ist der erste Weg dahin.
Ach.
Gucken wir mal.
Philosophisch.
Ja.
Mit Blick aufs Wochenende. Ein Traum.
Wir melden uns mit diesem Podcast wieder am 9. oder am 10. Juni. Das müssen wir mal gucken. Das ist die Woche nach dem Saisonende. Dass der Termin noch ein bisschen wackelt, hängt vielleicht auch daran, dass wir gern einen Gast hier hätten. Das müssen wir mal gucken, wie das denn möglich ist nach Saisonende. Ansonsten könnt ihr euch gerne weiter über Kern Online und die Kieler Nachrichten über alles rund um den THW informieren. Auch über unseren Newsletter, das THW-Update, den WhatsApp-Kanal, die THW Kiel News. Den Weg dorthin findet ihr in den Shownotes. Und dann mache ich mich zumindest auf den Weg Richtung Hamburg. Du wirst das mit einem wachsamen Auge aus Kiel verfolgen.
Das ist richtig.
Und dann gucken wir mal, dass da am Wochenende tatsächlich dann die Weichen gestellt werden.
Ja, sehr gerne. Also, ich bin dafür. Ich bin absolut dafür.
Sehr gut, Niklas. Ich danke dir.
Sehr gerne.
Hat Spaß gemacht. Wir geben Gas.